Thomas, ich habe die Frage schon mal gestellt, vielleicht ist heute ein besserer Zeitpunkt. So viele Titel sind nicht mehr drin für Bayern. Wie groß und wie reizvoll wäre es, sich mit dem Champions-League-Titel aus München zu verabschieden?
Also der Champions-League-Titel, der ist immer der reizvollste Titel und der schwerste Titel, den es zu holen gibt in Europa. Das ist wahrscheinlich auf der Welt das schwerste Turnier zu spielen. Deshalb hat es natürlich einen unglaublichen Reiz.
Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Und du hast es bei meiner Frage an Thomas Tuchel schon herausgehört. Ja, wenn man den Spatz in der Hand nicht haben kann in der Bundesliga, dann will man die Taube auf den Dach. Und ich sage nach wie vor, und ich habe es dir in den letzten Folgen auch schon gesagt, ich glaube weiter an den Champions-League-Sieg und er ist tatsächlich drin. Ich finde, es gibt momentan keine wirklich überragende Mannschaft in Europa. Und so langsam, und darüber sprechen wir heute, rufen sich die Bayern aus bestimmten Gründen unter Thomas Tuchel vielleicht doch noch ein. Aber jetzt muss ich erstmal was vorlesen. Und ich liebe es, wenn man in dem Fall Gazetten der Kollegen schaut, nach so einem Spieltag wie dem 3:0 der Bayern über Lazio Rom. Der Pressespiegel. Beginnen wollen wir natürlich höflicherweise bei den geschädigten Gästen. Und da schreiben die Italiener La Repubblica, Kane und Müller machen dem Bianco Celesti den Gar aus. Corriere dello Sport, Lazio raus aus der Champions League, Super Kane eliminiert Sarri. Die Engländer, die haben natürlich auf ihren Lokalmatador im Blick. Und zwar, Mirror schreibt, Harry Kane hält Bayern Münchens Champions League Traum am Leben und nimmt den Druck von Thomas Tuchel. Die Schweizer, gar nicht so neutral. Bayern wendet das Saisonfiasko erstmal ab. L'Equipe, die vernichtende Antwort der Bayern. Und die Spanier, die Marca zum Beispiel, Kane setzt das deutsche Garantiesiegel auf. Und last but not least, die AS, weil die Überschrift, finde ich, die passt besonders gut. Kane lässt die Bayern wieder auferstehen. Und das war in gewisser Weise eine Wiederauferstehung, und zwar in Europa. Und warum ich glaube, dass Bayern durchaus Chancen hat, das bespreche ich mit meinem lieben Kollegen, Partner und Chefreporter Tobi Altscheffel.
Bayern Insider. Neues von der Säbener Straße.
Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider.
Servus lieber Falki.
Na, ich habe im Intro bereits von einer Wiederauferstehung der Bayern gesprochen. Hältst du das für übertrieben?
Nee, ich glaube, in dem Spiel kann man das schon sagen. Also das waren die Bayern, wie man sie kennt, dominant über 90 Minuten, keine Schwächephase gezeigt, dem Gegner eigentlich keine Chance gelassen, eine kleine von Immobile mal abgesehen. Und das waren quasi die alten Bayern, wie man sie sich wünscht.
Ja, und ich finde manchmal, es tut einem ja fast leid um Thomas Tuchel. Es wäre so einfach gewesen. Man hat jetzt wieder Spieler aufgestellt, die eine Achse bilden können. Und diese Achse hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen früher gebraucht. Und bei der Achse, da muss man natürlich immer Manuel Neuer nennen. Aber danach, Tobi, du weißt genau, welchen Spieler ich meine.
Du meinst wahrscheinlich davor Matthijs de Ligt. Ich würde mal sagen, so ein bisschen dein Lieblingsspieler, seit er gekommen ist. Und wenn man gesehen hat, wie er gespielt hat, ja. Erzähl.
Ich finde halt, der steht da. Ich habe es ihm noch zugerufen, ich habe ihn am Gang dann noch getroffen, habe ich auch gesagt, Mann, das ist also wirklich, es ist doch eigentlich wichtiger zu verteidigen als dieses blöde Aufbauspiel. Und da hat er gelacht und er wusste natürlich genau, was ich meine. Ich fand, es gab eine Szene im Spiel, da steht er einfach nur im eigenen Strafraum und ein Italiener verletzt sich, weil er irgendwie versucht, an den Ball zu kommen und liegt dann am Boden, weil er wirklich so ein Abwehrhühne ist.
Ja, ich dachte schon, wenn du jetzt nicht auf die Szene zu sprechen kommst, dann sprech's ich an. Also natürlich hat er vorn diese spektakuläre Vorlage zum Tor von Thomas Müller gegeben, aber wie er da gegen Ciro Immobile gestanden hat, kein Foul gespielt hat, geblockt hat und gleichzeitig wünscht man natürlich keinen, aber dafür gesorgt hat, dass quasi Immobile am Ende raus musste und dann nur kurz zum Schiri, ich habe doch nichts gemacht, hat er auch nicht. Also nichts Unerlaubtes, das war eine Abwehraktion, wie man sie als Fan liebt und die fast so schön ist wie ein Tor.
Ja, und dann gehen wir bei der Achse gleich noch ein Stück weiter und schon wieder ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag. Und das ist Thomas Müller. Und man muss sagen, mehr Effizienz geht nicht wie bei Müller.
Das stimmt. Also endlich hat er wieder getroffen. Er hat sich auch sehr gefreut. Du hast jetzt bei der Achse ein bisschen rausgelassen, der noch ein junger Spieler ist. Aber ich finde, was der Pavlovic da in der Zentrale macht, ohne Schnörkel, ohne Fehler. Er ist noch nicht der große Achsenspieler. Ich weiß, wie du es meinst, aber der ist im Moment extrem wichtig mit der Einfachheit, aber auch der Klarheit seiner Pässe nach vorne.
Ja, ich finde, er ist auch sehr wichtig und das muss man Thomas Tuchel zugute halten. Das ist tatsächlich seine Entdeckung. Er hat ihn gefordert, aber auch da denke ich wieder bei Thomas Tuchel. Er hat so vehement immer diese Holding Six gefordert und eigentlich, finde ich, wird ein Trainer auch bezahlt, dass man solche Spieler wie Pavlovic dann auch reinzieht, wenn man sie hat. Und wie gesagt, man hätte sich's einfach machen können, Tobi.
Ja, der Pavlovic ist ja eh so ein bisschen einer unserer Lieblingsspieler der Saison. Die positive Überraschung, kann man sagen. Und wir haben in der aktuellen Sportbild einen Text zu dem Campus drin, wo man sieht, wie schwierig oder wie knapp das war, dass der Pavlovic es überhaupt schafft. Was ich bei dem immer so toll finde, der hat einen Vater, der schaut sich mit den Bildkollegen am Hügel fast jede geheime Trainingseinheit an, schaut da auch durch den Zaun, will seinen Sohnemann sehen und sagt, er will gar nicht runter an den Platz, wo er vielleicht hin dürfte. Er stand immer da und er bleibt auch weiter dort, der Kibitz, der sich sehr stolz seinen Sohn anschaut.
Ja, und stolz darf er sein, weil ich habe den Sarri, der Trainer von den Römern, beobachtet und der hatte, glaube ich, so einen gewissen Plan. Der wollte mit den Mittelfeldspielern wirklich immer auf Pavlovic draufpressen lassen, damit der Junge Fehler macht und sie ihre Konter fahren können. Und am Anfang hatte ich auch schon ein bisschen Angst. Ein, zweimal sah das wirklich gut aus, aber dann hat er sich wirklich freigespielt und hat, ehrlich gesagt, in den ersten 20 Minuten das Bayern-Spiel angetrieben auf der Sechserposition. Also nicht nur eine Holding Six, die verteidigt, sondern auch das Spiel gestaltet. Also ich war sehr beeindruckt.
Ja, definitiv. Also er wurde sehr unter Druck gesetzt. Ich weiß, was du meinst. Da hatte er die Szenen, wo er auch knapp am Fall war und am Ballverlust, aber er hat sich da gut gelöst. Und wenn man den Pass sieht vor dem 1-0, das war jetzt so ein typischer Kimmich-Tiefenpass, den der Kimmich jetzt nicht spielen kann, weil er Außenverteidiger ist, aber den Löffel da rein, perfektes Timing und eine Klarheit im Spiel und trotzdem diese Aktion nach vorne. Ich glaube, auf so einen Spieler muss man definitiv bauen.
Ja, an diesem Pass habe ich auch mal kurz einen Blick rüber zu Kimmich gemacht, weil ich dachte, der deckt sich wahrscheinlich, du kleiner Mistkerl. Aber natürlich im positiven
so
Sinne.
So negativ ist er da gar nicht. Und er hat ja dann den Pavlovic sehr gelobt nach dem Spiel und ich glaube, da ist er eben nicht neidisch, sondern da sind jetzt alle froh, dass das irgendwie hingehauen hat.
Ja, wie gesagt, Jo hat sich auch gestellt den Fragen der Presse. Wirklich war sehr versöhnlich, überhaupt nicht sauer. Ich glaube, wenn der Club Erfolg hat, dann ist auch er zufrieden. Und ich finde, das ist ja auch so ein Punkt. Ich finde, es ist wirklich kein Problem, den Kimmich von der Sechs zu nehmen, wenn er nicht überzeugt ist vor ihm als Trainer. Allerdings als Rechtsverteidiger, da hat er die größten Erfolge gemacht. Also es gibt Möglichkeiten. Aber jetzt sprechen wir schon noch über Thomas Müller.
Sprechen wir über Thomas Müller, über die Art und Weise, wie er die Mannschaft antreibt und wie er dann wieder trifft. Und klar, als Anführer auf dem Feld war er immer wichtig. Ich glaube, das Trainerteam hat sich ab und zu die Haare gerauft, weil sie gesagt haben, der macht nicht das, was wir wirklich wollen. Aber ich sage, lasst ihn halt einfach das machen, was er kann.
Ja, und das kann er einfach. Ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet, Thomas Müller. Und man muss auf ihn achten, was er während des Spiels macht. Wie er immer wieder die Leute ordnen, wie sie draufgehen sollen. Er hatte auch eine wirklich besondere Handbewegung, beziehungsweise in beiden Händen hat er immer so auf Schulterhöhe gewedelt. Ich habe so interpretiert, mir weiter Jungs, immer weiter. Und das ist eben Thomas Müller. Und so ein Führungsspieler, den braucht es auf dem Platz. Und da ist natürlich auch einer wirklich sehr, sehr dankbar, der direkt vor ihm spielt. Und das ist wirklich, glaube ich, so ein Duo, das hätte man auch gar nicht auseinanderreißen müssen. Aber das ist ein eigenes Thema. Und jetzt sprechen wir natürlich über Harry Kane.
Bayern Insider. Neues von Harry Kane.
Harry Kane, nicht nur wegen seinen 2 Toren der Mann des Spiels, Bildnote 1. Nein, er hat auch hinten an der Eckfahne gerackert. Er war überall und man sieht wirklich, dass er wirklich von einem ganz, ganz großen Ziel angetrieben ist. Und das sind Titel. Und ein Titel, der würde ihn besonders reizen. Aber da hören wir mal kurz rein. Darüber habe ich mit Manuel Neuer gesprochen.
Eine Frage noch. Manu, Finale ist in Wembley dieses Jahr. Wie besonders?
Und ich mich auch. Danke.
Ja, wer es nicht ganz verstanden hat, Manu war gerade schon im Weggehen. Er meinte, ja, Harry würde Wembley ganz besonders freuen und ihn natürlich auch. Und Tobi, Wembley, das wäre natürlich das Ding für Harry Kane in dieser Saison.
Das wäre das Ding, davon träumt er. Und ja, er hat so ein bisschen den Fluch schon gespürt gehabt, dass er keine Titel holt. Und wie wir erfahren haben, auch in der Kabine mal ein paar klare Worte gesagt, Männer Ärmel hochkrempeln, zusammenreißen, was man eben ja vielleicht sogar nicht zutraut jetzt als neuen Spieler, aber diesen Führungsanspruch, den hat er auch in der Kabinenansprache gezeigt.
Ja, du sagst es, also er hat wirklich bewusst eine Leader-Rede gehalten, so wie wir es nennen, um die Mannschaft wachzurütteln. Und ich glaube, das ist jetzt momentan wirklich ein ganz großes Thema in der Mannschaft, weil ich habe aus der Mannschaft gehört, die Leader, die wurden der Saison bisher so ein bisschen vermisst. Also einer, der so ein Leroy Sané, wenn er mal wieder ein bisschen, ja, sagen wir mal, lätschert, trainiert, mal so packt, ihn rüttelt, wie das vielleicht bei anderen Clubs so ein Jero gemacht hat, wie es bei Bayern früher Effenberg gemacht hat. Also, wo man sagt, Jungs, ihr müsst da sein, wir müssen alles geben. Und ich glaube, Harry Kane spürt das jetzt so ein bisschen.
Ja, der sieht, was die Spieler, die Einzelspieler könnten, aber hat auch gemerkt, so der Geist, der ist nicht da. Natürlich mit den ganzen Problemen rund um Thomas Tuchel und seinen Status und seinen Stellenwert als Weltstar, ich finde, den sieht man auch daran, dass es so eine Ansprache jetzt von ihm gab, dass er die Kollegen mal zur Seite genommen hat und dass er nach nicht mal einem Jahr diesen Führungsanspruch bei Bayern in der Kabine leben will.
Ja, also Harry Kane geht in die Leaderrolle. Er hat sich ja in München schon ein bisschen eingerichtet. Wir haben von dem neuen Haus ja berichtet. Tobi, er hat aber nicht nur ein Haus, er hat noch eine weitere Bleibe und zwar direkt in der Allianz Arena.
Direkt in der Allianz Arena, ja. Er hat eine eigene Loge. Die hat er für seine ganze Familie und ja, Freunde, die immer wieder kommen zu jedem Spiel. Sein Bruder Charlie ist sehr, sehr oft da. Also diese Loge war mit dem Verein ein bisschen abgesprochen, dass er die bekommt. Die hat er jetzt sogar eine sehr, sehr große und dort ist der ganze Kane-Clan immer vorhanden.
Ja, und Harry Kane, man muss sagen, wirklich ein Weltstar, ein Superstar und trotzdem so wunderbar normal geblieben. Auch da blieb er stehen, hat wirklich alle Fragen wirklich beantwortet. Er hatte in der einen Hand immer noch seine Man-of-the-Match-Trophäe und drüber, da hatte er so eine Schnitzelbox. Und als er dann noch ein Autogramm geben musste auf dem Trikot, ist ihm die dann runtergefallen. Aber das ist halt einer, nee, der wartet nicht, bis die Ordner ihm helfen. So sagt, nee, das mache ich selber. Er glaubt ein Schnitzel nach dem anderen wieder ein, wischt den Ketchup weg. Und das, finde ich, macht auch ein bisschen seine Persönlichkeit aus.
Ja, ein Abstauber. Jeder in jeder Hinsicht. Nee, ich finde es bei ihm cool, dass er, wenn er jemanden kennt, dann kommt er her, dann gibt er dir die Hand, dann fragt er kurz, wie geht's. Also Star-Allüren kennt er nicht und die Quote von ihm, die ist ja eh beeindruckend. Also der ist in München angekommen und wir hoffen doch, dass er hier endlich einen Titel gewinnt.
Ja, und Harry Kane, er will unbedingt nach Wembley, da wo das Champions League-Finale stattfindet. Tobi, wir wollen da auch hin.
Wir wollen da hin. Wir waren schon mal gemeinsam dort. 2013, ich kann mich gut daran erinnern.
Ja, und
vielleicht kommen wir noch mehr. So lange arbeiten wir schon zusammen.
Ja, Dortmund ist ja auch noch im Rennen, dieses Finale. Ich glaube ja nicht dran. Meine große Befürchtung ist eigentlich, wir treffen auf die im Viertelfinale.
Ja, ich habe jetzt auch schon überlegt, ist das eine Befürchtung oder nicht? Also erstmal müssen die Dortmund gegen Eindhoven weiterkommen und es war ja schon 2013, wenn du dich erinnerst, damals im Finale die Angst der Bayern, bloß nicht gegen Dortmund, bloß nicht blamieren. Jetzt sage ich, also bevor du City oder Real bekommst, dann lieber die Dortmunder weghauen. Also das ist dann lieber der Blamagenfaktor mit drin und weiterkommen als einen ganz harten Gegner.
Ich hätte die Dortmunder lieber in Wembley. Das würde heißen, dass zwei deutsche Mannschaften im Finale stehen. Eine Mannschaft, die noch nicht in der Champions League dabei ist, aber ziemlich sicher nächste Saison, das ist Bayer Leverkusen. Und da reden wir natürlich über Xabi Alonso, weil um den, da gab es diese Woche sehr, sehr viele Gerüchte und war auch nicht so für uns einfach, Tobi, die einzuordnen. Wenn ich sage immer, wenn ein Gerücht nicht wahr ist, ist es immer schwieriger zu verifizieren, als wenn es stimmt, weil es kann dir ja keiner bestätigen.
Ja, Falki, es gab eine Sky-Story, die Zeile war, glaube ich, erste Gespräche, Alonso tendiert zu Bayern, Wechsel so in die Richtung und da waren gleich einige Infos drin, wo wir gegenchecken mussten, logischerweise. Und wie du sagst, es war gar nicht so einfach, aber bei einigen Sachen war es recht schnell klar, das ist nicht ganz so, wie es da drin stand.
Ja, also die erste These war, dass Bayern eben schon mit Alonso verhandelt hätte. Und da muss man sagen, ich habe das nicht bestätigt bekommen. Ich habe gehört, nee, stimmt nicht. Ich meine, dass Alonso inzwischen schon mitgekriegt hat, dass Bayern an ihm interessiert ist, da müsste er wirklich auf dem Mond wohnen, wenn er das nicht kapiert hätte. Und ich glaube auch, man hat ihm das schon irgendwie zukommen lassen. Aber Verhandlungen, das ist eine andere Geschichte. Und ich finde, was dagegen spricht, Liverpool zum Beispiel, die haben sich beim Berater gemeldet, bei Iñaki Ibáñez, und der hat es sofort an die Clubführung weitergegeben und gesagt, hey, hinterlegt Interesse, nur damit ihr Bescheid wisst. Bei Bayern ist es nicht passiert.
Nee, und wir hatten ja einen Text in Sportbild, wo es auch darum geht, und der wurde am Montag fertiggestellt, also als diese Meldung kam. Und wir haben ja mit vielen Verantwortlichen gesprochen und wirklich nachgehakt, habt ihr mit Alonso gesprochen oder nicht? Und überall hieß es, nein, nein, diese Gespräche gab es noch nicht. Also daher, wie du sagst, natürlich weiß der Alonso das, und vielleicht der rummenige Draht über Ibanez, dass das hinterlegt wurde, das ist sehr wahrscheinlich, aber Verhandlungen, konkrete Gespräche in der Hinsicht, nein, nicht der Fall.
Ja, ich habe gehört, die Bayern warten auf ein Signal, wenn er sich bereit fühlt, damit sie da einsteigen können. Sie müssen ja auch irgendwann mal wissen, ob sie alles auf diese Karte setzen können oder nicht. Aber dieses Signal, das soll noch nicht erfolgt sein. Und was es natürlich einfacher machen würde, auch das wurde bei Sky berichtet, ist, dass Alonso eine Ausstiegsklausel hätte. Die würde zwar erst 2025 greifen, aber auch das wurde eigentlich sehr, sehr deutlich dementiert, und zwar in Leverkusen.
Ja, wir haben ja oft genug darüber auch gesprochen, und unsere Leverkusen-Reporter, die hatten dann natürlich auch alle Hände voll zu tun, um noch mehr nachzufassen, und sie haben halt die gleiche Antwort bekommen wie immer. Es gibt diese mündliche Vereinbarung mit Leverkusen für 3 bzw. 4 Spitzenclubs. Ich glaube, Manchester City ist auch mit dabei, aber diese Klausel in dem Sinne, auch ein Not True, würde ich sagen.
Ja, muss man so sagen. Und zumal auch Fernando Caro, der Geschäftsführer, ganz klar gesagt hat, bei Talksport war das, ein Radioportal aus England, eine schriftliche Klausel gäbe es nicht. Und was es glaubhaft macht, ist, er hat auch ergänzt, es braucht auch keine Klausel. Wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung zu Xabi. Und wenn er in Zukunft wechseln will, werden wir darüber sprechen. Und das spricht für diese mündliche Vereinbarung, die du angesprochen hast. Und dann war da noch wirklich eine steile These, und zwar, dass die Ablöse zwischen 15 und 25 Millionen Euro kosten würde. Tobi, gibt es schon eine Ablöseforderung aus Leverkusen?
Die gibt es noch nicht, aber ich sage zumindest mal 15 bis 25 Millionen. Das ist vielleicht so die Range, wo man sagt, Nagelsmann plus minus, da kann man jetzt nicht ganz daneben liegen, kann man mal raushauen, und es wird nicht komplett falsch sein. Also ich glaube, es könnte in die Richtung gehen, aber das ist wirklich diese Forderung gibt, nein.
Nein, aus Leverkusen haben wir auch gehört, man hat noch überhaupt nicht drüber gesprochen. Die gehen ja weiterhin davon aus, dass er bleibt. Aber wie du sagst, man kann es sich da ein bisschen dann abzählen. Also Nagelsmann, der hatte auch noch, wie Alonso jetzt, 2 Jahre Vertrag. Natürlich, wenn Alonso Meister wird, das ist Nagelsmann damals nicht in Leipzig geworden. Könnte es sein, dass es teurer wird. Andererseits sage ich, Leipzig wollte ja Nagelsmann eigentlich nicht abgeben. Ein bisschen sauer auch. Da gab es ja auch so eine Zusage, die Oliver Minzlaff, der damalige Chef, wirklich gesagt haben soll zu Nagelsmann, dass wenn irgendwie die Bayern anklopfen, man sprechen würde. Das war dann auch so ein bisschen wachsweich. War man sich am Ende auch nicht mehr so richtig einig. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Leverkusen, und sie werden natürlich eine Ablöse verlangen, aber vielleicht nicht ganz so hart zocken werden, weil ich glaube, Alonso auch deshalb verlängert hat im Sommer bis 2026, weil die gesagt haben, Leute, ich bleib hier, ich unterschreibe bei euch, da haben wir mehr Ruhe, aber bitte dann mir nicht zu schwer machen, wenn ich dann wirklich sage, ich will weg.
Ja, jetzt nehmen wir mal an, dass Leverkusen Meister wird und Xabi Alonso dort Historisches schafft. Ich glaube, dann wird Bayer Leverkusen nicht auf 5 Millionen oder wie viel auch immer ankommen lassen und sagen, wir lassen dich im Zweifel nicht gehen. Ich glaube, dann findet man eine partnerschaftliche Lösung.
Ja, und eine These war noch, dass Alonso hinterlegt hätte, dass er lieber zu Bayern als zu Liverpool gehen würde, weil es in Liverpool als Klopp-Nachfolger einfach zu schwer wäre. Und da hat unser lieber Freund Jan Arge Fjordhoff nicht nur getwittert, sondern sich auch direkt bei uns gemeldet.
Der hat sich bei uns gemeldet, hat sich auch ein bisschen, glaube ich, darüber gewundert und hat gemeint, die Spur ist jetzt nicht so ganz das, was er gehört hat.
Ja, er hat auch gute Drähte nach England. Also da hat es auch geheißen, keinerlei Gespräche. Liverpool ist weiterhin interessiert, aber eine Entscheidung oder eine Tendenz haben auch die von Alonso noch nicht erhalten. Und es spricht ja wirklich dafür, dass Alonso sich aktuell immer noch sehr, sehr auf Leverkusen wirklich fokussiert. Allerdings irgendwann wird er mal irgendwohin ein Signal senden müssen, weil ewig warten können die Teams natürlich auch nicht.
Ewig warten können sie nicht. Und dieser ganze Xabi Alonso-Gerüchte-Markt, der ist natürlich schon verrückt. Also ich glaube, du hast es oft genug gehört, ich jetzt auch, dass dann beispielsweise die Frau von Xabi Alonso angeblich nicht so gern zurück nach Liverpool will und dass das ein Faktor sei und hin und her. Und es werden halt 1000 Gerüchte gestreut und immer wieder hört man es aus irgendwelchen Ecken. Da muss man schon sehr vorsichtig sein, was man davon glaubt und vor allem, was man davon berichtet. Und ich finde, da ist es wichtig, dass man der Sorgfaltspflicht als Reporter auch nachkommt.
Ja, und die Bayern, die würden es vor allem deshalb gerne wissen, weil Max Eberl ja aktuell eine Spielerliste macht, welche Spieler in der nächsten Saison kommen sollen. Aber die will er natürlich auch gern mit dem Trainer diskutieren. Und wie der Kader aussehen könnte, das ist auch ein bisschen Teil des True or Not True Ping-Pong.
True or Not True? Das ist hier die Frage.
Ja, Tobi, viele gute Nachrichten von der Säbener Straße. Ich würde mal sagen, die ein oder andere, die haben wir auch rausgehauen. Besonders gefreut hat mich natürlich, dass bei The Athletic eine Geschichte bestätigt wurde, die wir hier im Podcast exklusiv enthüllt hatten. Und Tobi, da ging es um Eric Dier.
Da ging es um Eric Dier und die Klausel, dass sich sein Vertrag automatisch verlängert. Nach 3 Spielen, hatten wir, glaube ich, gesagt. Das ist dann auch sehr schnell passiert. Die Einsatzminuten, die waren gesammelt. Und es hat dann Max Eberl live im Fernsehen bei DAZN vor dem Spiel gegen Freiburg bestätigt. Und da haben wir uns dann, glaube ich, schon beide ein bisschen gefreut.
Ja, weil wir wussten natürlich, dass es korrekt ist. Aber dass es der Verein so offiziell bestätigt, das ist oft selten. Meistens kommt halt nur irgendwie, ja, Verlängerung, aber dass es die Klausel gab und dass es die Einsätze waren, wirklich schön, das auch mal zu hören. Und es ist ja auch manchmal auch gar nicht so schlimm, wenn man mal bestätigt, dass die Journalisten da richtig lagen. Tobi, und wo wir auch auf der Lauer lagen, das war im Fall von Mathis Tell.
Im Fall von Mathis Tell wussten wir, dass der am Mittwoch seinen Vertrag verlängern würde, waren auf der Lauer. Dann kam sein Berater Gadiri Kamara auch, der hatte um 13 Uhr Termin bei den Bayern für eine Verlängerung bis 2029 und für die Bayern-Fans, glaube ich, eine sehr, sehr gute und wichtige Nachricht, weil Tell ist mit Musiala, auf den wir gleich kommen, in die Zukunft des Vereins.
Ja, also ich glaube, da wären sie auf die Barrikaden gegangen, wenn der nicht verlängert hätte. Und zwischendrin muss man sagen, auch darüber hat man gesprochen, der war nicht so ganz glücklich unter Thomas Tuchel, obwohl ihm der eigentlich schon Spielzeit gegeben hat, muss man sagen. Aber nachdem er immer Ausleihen abgelehnt hatte, hat er sich wirklich mit einem Wechsel mit Manchester United zumindest mal beschäftigt oder hätte ich es angehört, aber das ist jetzt vom Tisch. Er ist die Zukunft des FC Bayern und eine andere Zukunft, an der wollen die Bayern jetzt auch bald basteln. Und deshalb, Tobi, gab es ein Gerücht, wo einige Bayern-Fans so ein bisschen Sorge hatten. Es war auch ein großes Thema bei mir in der Facebook-Gruppe. Und zwar, der Mirror hat vermeldet, Musiala hat ein Bayern-Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Ist es true or not true?
Das ist not true.
Not true.
Es gab vor einigen Monaten mal ein Gespräch, eine Annäherung zwischen Musiala-Seite und Christoph Freund. Man hat dort noch nicht über Vertragsinhalte oder Details gesprochen. Die Musiala-Seite hat darum gebeten, das Ganze zu vertagen. Wir haben darüber berichtet, in dieser Saison soll eigentlich nichts mehr stattfinden, frühestens dann im Sommer, in der Sommerpause. Und es gab jetzt kein Angebot der Bayern, es gab nichts Schriftliches, nichts Mündliches. Also die sind weiter im Austausch miteinander. Max Eberl wird sich jetzt auch drum kümmern, aber keine Ablehnung von irgendwas.
Ja, die Engländer waren natürlich ziemlich fleißig, was Stories betraf in der Woche. Der Mirror hatte vom Liverpool-Interesse nochmal berichtet. Die Sun, Chelsea, Manchester City, alle sollen dran sein und alle würden auf diese Vertragsverlängerung schauen. Denn wenn es nicht klappt, wollen sie da sein. Also von dem her, Musiala wird uns noch ein bisschen begleiten.
Der wird uns begleiten. Nicht begleiten wird uns über den Sommer hinaus Thomas Tuchel. Und das nächste Gerücht lautet, Tuchel kann sich eine Chelsea-Rückkehr vorstellen. Ist das true or not true?
Das ist true.
True.
Und kommt vielleicht auch ein bisschen überraschend. Wir wissen, er ist ja wirklich nicht im Guten gegangen. Da gab es ziemlich Ärger mit Böhli, dem neuen Chef aus den USA. Aber inzwischen, glaube ich, haben die auch gemerkt beim FC Chelsea, dass es unter Thomas Tuchel nicht ganz so schlecht war. Der Verein momentan im Mittelmaß der Premier League abgeschmiert. Pochettino, der Trainer, kann es nicht stoppen. Man hat sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Und ja, Thomas Tuchel, Chelsea, er wird es nicht ablehnen, denke ich. Er würde zuhören, Tobi. Aber ich glaube, ein anderer Club ist immer noch weiter vorn.
Ja, Manchester United ist für ihn natürlich weit vorn. Allerdings ist die Frage, ob Ten Hag dort bleibt oder nicht. Chelsea hatte ich tatsächlich auch gehört, dass das interessant wäre, dass er da ein bisschen zurückdenkt. Aber tja, Böhli, die Sache, das ist, glaube ich, nicht einfach. Es gibt da eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie stimmt oder nicht, aber dass er mal den Eigentümer mit Ted Lasso verglichen hätte.
Ich kann mir vorstellen,
kannst du vielleicht kurz erklären, wer Ted Lasso ist?
Ich kann mir vorstellen, die Geschichte stimmt. Also Ted Lasso, ein Amerikaner in einer Serie, die läuft auf Apple und der wird Trainer von einem Club in England und geht wirklich da sehr, sehr lustig an die Aufgabe heran. Und man muss sagen, José Mourinho, der hat ein paar Cameo-Auftritte und die sind wirklich, wirklich sehenswert. Tobi, dann kommen wir schon zum nächsten Gerücht. Der Spieler wurde schon oft bei Manchester United gehandelt. Jetzt meldet die Münchner Abendzeitung, Goretzka ist an einem Juve-Wechsel nicht interessiert. True or not true?
Das ist true.
True.
weil Leon Goretzka im Moment sich überhaupt nicht mit einem Wechsel beschäftigen will. Also weder zu Juve noch zu einem anderen Club noch nach England. Der sagt, er ist jetzt auf Bayern konzentriert und er will, wie seinem Kumpel Joshua Kimmich auch erstmal wissen, wer wird neuer Bayern-Trainer. Also bis die Entscheidung bei ihm fällt, dauert es noch ein bisschen. Noch beschäftigt er sich nicht mit einem Wechsel. Ich sage aber, je nachdem, was im Sommer passieren wird oder in den nächsten Monaten, kann das nochmal Fahrt aufnehmen. Aktuell keine heiße Spur.
Ja, wobei es können immer zwei Parteien dazu. Er hat einen gültigen Vertrag. Die Bayern sollen sich durchaus vorstellen können, bei im Angebot sich an den Tisch zu setzen und Leon Goretzka zu verkaufen. Also wird spannend, wie es da weitergeht.
Und jetzt schon das letzte Gerücht des Tages und das lautet, Sky vermeldet, Alex Pavlovic ist noch kein Kandidat für Julian Nagelsmann. Ist das true or not true?
Das ist true. True. War auch ein großes Thema bei uns in den Konferenzen. Ja, holt der den jetzt? Hat doch so gut gespielt. Aber wir haben gehört, nee, noch zu früh, beobachtet ihn. Und außerdem, Julian Nagelsmann, der hat schon einige andere Kandidaten, die vielleicht für Überraschungen sorgen könnten, für den März auf dem Zettel. Tobi, wir haben berichtet drüber. Auf der Position hat er natürlich ein paar gestandene Spieler, die da kommen sollen. Also der Andrik soll dabei sein, Pascal Groß, den haben wir auch schon öfter jetzt bei der Nationalmannschaft gesehen und die sollen Toni Kroos unterstützen. Also wird ein bisschen eng für Pavlovic.
Ja, ich glaube, es wird eng. Auf der anderen Seite die zwei von dir genannten, Groß und Andrik, sind natürlich eher die rustikalen Abräumer. Man könnte sagen, hinter Toni Kroos gönnt man sich eine Ballmaschine, die nicht den Anspruch hat, unbedingt zu spielen. Das wäre ein Pavlovic, das wäre vielleicht auch ein Angelo Stiller, aber aktuell Pavlovic in den Planungen für März oder für die EM noch kein Thema.
Ja, und das wird sogar sehr, sehr spannend. Wer denn auch nicht eingeladen wird, Leon Goretzka muss auch da zittern. Bei Jo Kimmich ist es ja schon klar, Rechtsverteidiger. Also diese Bayern-Achse, die sieht man momentan nicht so richtig in der Nationalmannschaft.
Ja, also Manuel Neuer ist natürlich gesetzt. Ich glaube, Thomas Müller wird auch dabei sein. Aber ein Leon Goretzka hat es schwer. Kimmich auf Außen, Serge Gnabry erstmal außen vor. Also ist nicht mehr dieser riesige, riesige Bayern-Block, wie er früher bei war.
Ja, müssen wir schauen, ob das auch ohne Bayern geht. Wir bleiben dran und besprechen es auch sicher demnächst wieder im True or Not True Ping Pong. Das 3:0 über Lazio und der Viertelfinaleinzug, der hat schnell wieder das 2:2 in Freiburg vergessen lassen, das wahrscheinlich die Meisterschaft gekostet hat. Aber so ist es. Man blickt nach vorne und dass ihr das auch tut, habe ich schon ein bisschen aus euren Hörerfragen herausgehört.
Moin, Falk, hier ist Sebastian. Kurze Frage für den Linksverteidiger. Wenn Davis wirklich verkauft werden sollte, müsste man dann einen Ersatz wirklich holen? Oder würde es nicht ausreichen, wenn man Guerrero als Erfahrenen und dahinter dann den Kretzig hätte und das Geld dann sparen würde für andere Positionen? Oder muss unbedingt eine große Lösung gekauft werden? Wäre das nicht eine Idee? Mal Ihre Meinung.
Servus Sebastian und freut mich wirklich sehr, dass du Rafa ansprichst, weil genau den gleichen Gedanken wie du hatte ich auch da oben auf der Tribüne in der Allianz Arena, als ich ihn gegen die Römer spielen sah. Der war wirklich immer anspielbar, sehr ballsicher, hat Chancen mitkreiert, hätte beinahe sogar ein Tor erzielt, den hat er ein bisschen verzogen, aber da dachte ich mir auch, muss ja gar nicht immer so spektakulär sein. Ich meine, die Läufe von Davis, die sind einmalig in Europa und mir graut schon davor, wenn man bei Real Madrid dann wirklich so Spielsequenzen sieht, die dann eingespielt werden, wenn er wieder an allen vorbeisprintet oder den Gegner einholt. Allerdings, was wir dann nicht sehen werden, sind die permanenten Ballverluste, diese Stockfehler, die er dann immer wieder drin hat. Die gibt's in den Highlights dann nicht und dann denkt man sich, ah, den hat man ziehen lassen. Ich glaube, Rafa Guerrero wäre eine solide Lösung. Kretzig bin ich eh ein großer Fan. Er wird jetzt gerade weiterentwickelt in Österreich. Also ich sage auch, das Geld lieber an anderen Positionen investieren. Beim Rechtsverteidiger hätte ich es übrigens ähnlich gesehen. Also Jo Kimmich, der soll Rechtsverteidiger spielen. Dann hätte es den Boyer für 30 bis 35 Millionen Euro gar nicht gebraucht. Man hätte Masraoui als Backup-Lösung gehabt. Also dann wäre auch noch der Stanisic zurückgekommen. Viel Geld. Auch da hätte ich gesagt, lieber anders investieren.
Servus Falki, hier ist der Hotte aus dem schönen Hessen. Nach dem gestern auch spielerisch überzeugenden Sieg gegen Lazio, wo man also gesehen hat, dass die Mannschaft es durchaus drauf hat und du ja auch immer zum Besten gibst, dass du durchaus an einen Champions-League-Sieg glauben würdest, stellt sich mir die Frage, ob überhaupt der große Umbruch im Sommer notwendig ist, abgesehen vom Trainer. Zur Disposition stehen für mich eigentlich Upamecano wegen der ständigen groben Fehler, Sané, weil er einfach im Verhältnis zu deinem Gehalt nie kontinuierlich überzeugen kann, eventuell Gnabry, Masraoui und natürlich Davis, der ja vermutlich zu Real Madrid wechselt. Alles andere, wenn man die Leistungen von Pavlovic insbesondere sieht und auch von Dier in der Innenverteidigung, scheint doch eine gute und gesunde Basis zu sein. Was denkt ihr darüber? Tschö.
Servus Hotte. Und diese Frage freut mich ebenfalls, denn es zeigt, dass Eric Dier wirklich ein Glücksgriff war und ein Puzzleteil. Denn jetzt hat man wirklich eine sehr, sehr gute, breit aufgestellte Innenverteidigung. Man hat De Ligt, man hat Upa, man hat Minjae Kim und eben Dier, vier Spieler. Erinnert mich an gute alten Zeiten, da hatten Lucio und Demichelis, Van Buyten und Ismail um eben diese Plätze in der Innenverteidigung gekämpft. Über die Außenverteidiger haben wir ja schon gesprochen. Also wenn Kimmich da rechts bleibt und damit zufrieden ist, wäre man da, finde ich, auch gut aufgestellt. Bei Pavlovic muss ich sagen, ich würde mir wünschen, man setzt auf diesen jungen Mann, allerdings ganz allein auf ihn vertrauen. Das kann sich ein FC Bayern nicht leisten. Ein junger Mann, der wird natürlich auch wieder seine Einbrüche haben. Und ich weiß auch, man sucht weiter nach dieser Holding Six. Und der Rest, da muss man echt sagen, mit Tell in der Offensive hat man wirklich ein Backup. Auch wenn Choupo-Moting aufhört. Was die anderen Positionen betrifft, da hängt es natürlich auch davon ab, was man verkaufen kann. Kriegt man einen Serge Gnabry weiter, nachdem er wirklich schon wieder verletzt war, wird sich ein Leon Goretzka verkaufen lassen. Das ist ein Punkt, den muss Bayern verhandeln. Und wenn man die wirklich verkauft bekommt, dann kann man wirklich wieder nach Alternativen schauen. Da geht es, finde ich, auch sehr viel um Mentalität, um wirklich Spieler, die im Kopf stark sind, die so ein bisschen Reibung erzeugen können und die auch den Konkurrenten ein bisschen Dampf machen.
Hallo Falki, Stavros aus Solingen. Ich habe eine Frage zu den Standardsituationen. Mich würde interessieren, warum Jo Kimmich immer wieder ran darf. Wir haben ja Sané, Musiala und andere, die über eine Megatechnik verfügen. Ist das vom Trainer so gewollt oder trauen sich die anderen nicht? Ja, da hätte ich gerne Infos zu. Danke dir.
Ja, hallo Staros. Diese Frage, die beschäftigt mich auch und hat mich auch im Spiel gegen Lazio Rom wieder sehr beschäftigt. Kimmich, ja, diese Standards, sie haben wirklich nie irgendwie so den Moment, wo du sagst, boah, jetzt brenn's. Sie werden dann irgendwie im zweiten, dritten Ball, der dann wieder zurückgeköpft wird, vielleicht nochmal gefährlich, aber nie direkt. Also eine Freistoßsituation, da weiß ich noch, da stand der Rafa Guerreiro schon da, dann kommt Kimmich, schickt ihn weg, er spielt ihn dann wieder irgendwo rein in die wartenden Verteidiger. Der Müller hatte wirklich einen sehr, sehr schönen Lauf aufs kurze Eck. Harry Kane hat hinten gewartet auf den Kopfball. Der Ball kam nicht an. Also wir haben schon öfter mal bei Bayern nachgefragt. Im Training heißt es immer, macht er die super, macht er die perfekt. Aber ich sage auch, wenn es im Spiel nicht klappt, dann muss man mal sagen, jo, lass mal andere ran.
Servus, Falki. Ich bin Benni aus Freiburg. War letzte Woche Freitag natürlich im Stadion. War nach dem Spiel noch am Bus der Bayern. Und habe Christoph Freund zugerufen, dass er doch bitte Alonso als neuen Trainer holen soll. Dann hat er mich angeschaut und mir einen Daumen nach oben gegeben. Ist da intern schon mehr am Laufen oder ist der Deal schon fast fix? Und keiner weiß davon. Ihr wisst doch bestimmt mehr. Ciao.
Servus, Ben 10. Und man hört im Hintergrund, glaube ich, noch den TV vom Champions League-Spiel, wo er die Nachricht aufgenommen hat. Also ich würde den Daumen jetzt nicht überinterpretieren. Ich kann Christoph gerne nochmal darauf ansprechen. Aber ich kann dir versichern, sie versuchen es. Er steht auf einer Liste, die sie gemacht haben, ganz oben. Letztendlich durch ist der Deal nicht. Sie haben Hoffnungen und wie ich vorher schon gesagt habe, sie warten auf ein Signal von Alonso. Aber wenn er fix wäre, ich würde es dir sofort verraten, wenn ich es wüsste. Aber ich glaube, im Moment wissen es eben die Bayern auch selber nicht. Der Einzug ins Viertelfinale der Champions League, den fand ich auch deshalb sehr, sehr wichtig, weil sonst die Saison ziemlich bitter und lang geworden wäre. Man stellt sich vor, bis Ende Mai hätten wir dann nur noch Bundesliga gehabt, wo man tatsächlich ein bisschen abgeschlagen ist. Das letzte Wochenende ein Dämpfer. Aber es muss natürlich weitergehen und man darf, und Thomas Tuchel hat es auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch nochmal gesagt, nicht aufhören weiterzumachen. Denn wenn man dann wirklich nochmal da sein könnte, will man natürlich auch da sein, auch wenn es momentan auch keiner mehr so richtig glaubt. Trotzdem müssen wir das Tempo hochhalten. Die Mannschaft darf sich nicht hängen lassen, weil den Hebel dann in der Champions League wieder umzulegen, das dürfte schwierig sein, wenn man in der Bundesliga seine Hausaufgaben nicht macht. Und ob sie es schaffen, gegen Mainz den Hebel umzulegen, da frage ich den Mainz-Insider, und zwar Peter Dörr.
Der Gegner-Insider.
Servus Peter und willkommen zurück im Bayern-Insider.
Servus Falki, hi.
Na, ich habe gehört, du warst gerade beim Termin mit einem Mainzer Spieler. Erzähl doch mal, wer und wie war's?
Ja, ich war heute Morgen im Training und jetzt war noch ein Interviewtermin mit Johnny Burkhardt. Ja, der Junge war ja lange verletzt, 1,5 Jahre fast. Davor war er auf dem Sprung schon in die Nationalmannschaft und jetzt ist er so ein bisschen der Hoffnungsträger bei Mainz, ist endlich wieder fit, ist auch mit viel Elan dabei und hat 2 Tore geschossen und ja, da ist er jetzt nochmal so ein bisschen der Hoffnungsträger.
Ja, man muss auch sagen, ist ein Bayern-Schreck. Also er hat gegen kein Team so viele Tore erzielt wie gegen die Bayern. Und zwar 3 und jeweils war es das 1:0.
Ja, er hat mir aber jetzt gesagt, für einen Sieg am Samstag in München würde er gerne auch auf ein eigenes Tor verzichten.
Gut, das kann ich mir gut vorstellen, aber klingt nach einem lockeren Typen.
Ja, und man muss auch sagen, insgesamt sind die Mainzer also nicht so, dass man hat auch, wenn man beim Training steht, nicht den Eindruck, dass man da bei einem Tabellenvorletzten steht. Es geht also schon recht locker zur Sache und die sind also jetzt nicht, sie tun sich jetzt nicht so einlullen und haben keinen Bock mehr. Also die sind schon noch drauf und dran, zumindest diesen 16. Tabellenplatz und die Relegation zu schaffen.
Tja, zumal sie einen neuen Trainer haben und der wirkt ja auch wirklich sehr, sehr offensiv. Bo Henriksen, Däne, und den habe ich auf der Pressekonferenz gesehen, der hat gesagt, wir haben überall eine Chance, es ist auch möglich, gegen die Bayern zu treffen. Also entweder hat die Bundesliga noch nicht so richtig verfolgt oder er weiß, wie gut Mainz gegen Bayern sein kann.
Ich glaube einfach, es ist diese Lockerheit der Dänen, die da rauskommt und wir haben ja oft das Danish Dynamite und so. So kommt er rüber wie ein dänischer Vulkan an der Außenlinie. Und
ja, das wehende Haar, das ist mir auch schon aufgefallen.
Genau, hat also vor nichts Angst und hat auch am Dienstag oder hat diese Woche nochmal betont, die letzten Spiele haben gezeigt, Bayern ist nicht unschlagbar und es hat schon größere Sensationen gegeben. Also der macht sich nicht in die Hose. Und immerhin, dieses Spiel in Leverkusen gibt ihm recht, da waren sie gar nicht so weit von Punktgewinn entfernt. Also die fahren einfach nach München und sagen, Respekt ja, Angst nein.
Ja, man muss auch sagen, was die Statistik betrifft, in München hatten sie tatsächlich nicht ganz so viel Erfolg zuletzt, aber die 3 letzten Rückrundenspiele, die waren zwar in Mainz, aber die hat Bayern alle verloren.
Ja, war allerdings, glaube ich, 2-mal auch zu einem Zeitpunkt, wo die Bayern fast schon durch waren, ne? In Sachen Meisterschaft oder ja, nee, einmal wurde die Meisterschaft verschoben.
Ja, da hat Tuchel wirklich ganz böse eine Klatsche gekriegt. 1:3. Und wären die Dortmunder nicht so gnädig gewesen, das hätte es sein können. Was hat denn euer Bo jetzt so verändert, wo man sagen muss, da sollten die Bayern sich ein bisschen Acht nehmen?
Ja, er hat einfach wieder eine andere Stimmung reingebracht. Die glauben wieder dran. Das war halt so das Problem. Die sind da mit einem eigentlich einigermaßen guten Kader. Von uns hätte im Sommer nie jemand mit gerechnet, dass Mainz 05 da unten reinrutscht mit dieser Truppe. Und sie kam aber in eine Spirale rein und dann Spiele verloren, die du nie verlieren darfst. Spiele, die du gewinnen musst, nur unentschieden gespielt. Und plötzlich warst du da unten drin und es ging nichts mehr. Dann hat Bo Svensson gesagt, mit mir wird das nichts mehr. Und der Nachfolger, dem fehlte dieses Feuer, das der Henriksen jetzt verbreitet. Das fehlte ihm völlig. Ja, und mit diesem Feuer sind die jetzt nochmal da. Sie stehen hinten relativ stabil. Das hatte der Sievert schon hinbekommen. Ja, und vorne setzen sie Nadelstiche und es war ein tolles Tor gegen Gladbach von Johnny Burkhardt. Der traut sich auch wieder einiges zu. Also sie kommen einfach mit mehr Selbstbewusstsein nach München.
Tja, die Bayern nicht wirklich souverän aktuell in der Liga. Deshalb wird es umso spannender, was du tippst. Also 3:1 hat Bayern in der Hinrunde gewonnen, zuletzt 1:3 verloren vergangene Saison. In welche Richtung geht's diesmal?
Also ich glaube, dass es wirklich auch wieder lange knapp bleibt, so wie in Leverkusen, wo sie 2:1 verloren haben. Den 2:1-Sieg für die Bayern, den traue ich ihnen auch zu.
Ja, würde in München zumindest wieder ein bisschen für Ruhe sorgen. Du hättest wahrscheinlich ein bisschen mehr zu schreiben, aber ich dafür wieder ein bisschen weniger. Also eine Win-Win-Situation.
Aber auch aus Mainzer Sicht könnte man, glaube ich, mit einer 1-2-Niederlage in München leben, unterm Strich.
Wunderbar. Peter, dann sage ich wieder vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Servus.
Jo. Ciao, ciao.
Ja, in der Bundesliga, da ist es aktuell nicht ganz so spannend für die Bayern, aber wir werden natürlich einen Blick auf die Champions League haben, weil Viertelfinalgegner, der wird kommen und der wird ausgelost. Und da schauen wir natürlich auf die Partien Arsenal gegen Porto, 1-0 für Porto das Hinspiel, Barca gegen Neapel, das waren 1-1, Dortmund gegen Eindhoven, ebenfalls 1-1 und Atletico Madrid gegen Inter Mailand, das ging im Hinspiel 1-0 für Inter aus. Also sehr, sehr viele spannende Gegner, die dann im Lostopf sein werden und da wird Freitag nächster Woche ausgelost. Ja, das war's auch schon mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonnier den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wer Fragen hat an das Bayern Insider Hörertelefon, der wählt die 0151 1685 1238. Kurze Sprachnachricht unter einer Minute per WhatsApp 0151 1685 1238. Ja, und warum es bei Bayern in der Champions League jetzt wieder besser klappen könnte als zuletzt in der Bundesliga, da hören wir jetzt nochmal den Kapitän Manuel Neuer.
Es war ja ein ganz wichtiger Schritt natürlich. Jetzt, es ging im K.O.-Spiel natürlich darum, nach dem Hinspielergebnis 1-0 in Lazio verloren, dass wir den Druck standhalten, dass wir gut ins Spiel reinkommen, dass wir das über eine lange Zeit auch durchziehen. Und das haben wir dominant über das ganze Spiel gemacht. Ne? Das war nicht zu erwarten. Aber wir haben es jetzt diesmal hingekriegt. Wir haben den Plan umgesetzt, hatten ein gutes Positionsspiel auf dem Platz. Die Positionierungen waren richtig gewesen. Lazio hat sich schwer getan, auch uns so zu verteidigen, so wie wir auf dem Platz standen. Und defensiv, muss ich sagen, haben wir eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Es war eine Kopfballchance von Giro gewesen. Ansonsten war nicht viel.
Also, ich fasse nochmal zusammen. Dominant stehen, Positionsspiel einhalten. Und vor allem dominant über 90 Minuten spielen. Dann heißt es für jeden Gegner beim FC Bayern am Ende, da war nicht viel. Und bei Bayern, da ist ein bisschen was immer.
Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe. Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @CFBayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.